Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Es geht weiter voran innerhalb der Herbstsaison. Fabi zu meiner Rechten und wir rekapitulieren heute die ANBF, ja, die jetzt schon 2 Wochen her ist. Mhm. Und du warst vor Ort.
Ich war vor Ort.
Wir beide waren vor Ort. Ich war vor Ort mit meinen Athleten. Und ich denke, wir können vorwegnehmen, das war das bisherige Highlight der Herbstsaison.
War schon gut.
Wahnsinnswettkampf.
Also die haben sich, ehrlich gesagt, ich würde nochmal sagen, gesteigert zum letzten Mal. Mhm. Ich fand, es gab eigentlich nichts auszusetzen. Also ich hätte nichts, was es auszusetzen gab.
Krasser Wettkampf über 2 Tage. Mhm. Samstag Bodybuilding und Mansphysik und am Sonntag dann die kompletten Classic-Physik-Klassen und echt,
ich glaub,
Bikini war auch, glaube ich, noch am Sonntag.
Auf jeden Fall ein paar Frauenklassen, Women's Physik und Classic Physik standen am zweiten Tag im Vordergrund.
Ja, also auf jeden Fall gut, dass man das ganze Event so ein bisschen entzerrt hat, weil es waren ja wirklich einige Klassen, auch im Bodybuilding, ich glaube 6 Klassen, 5 oder 6 Klassen. Classic waren auf jeden Fall auch nochmal 6.
Ja, es waren 6 Bodybuilding-Klassen.
Mhm. Es waren 6 Bodybuilding-Klassen. Und dazu kam ja dann auch noch die Pro-Show, mhm, auf die müssen wir auf jeden Fall auch noch eingehen, also wirklich ein wildes Event in der Tipps Arena im Herzen von Linz. Also wirklich eine Wahnsinns-Location, die ihresgleichen sucht. Also ja, so eine richtige Arena halt wirklich. Ne?
Vor allem Rängen, ich glaub, für alle Athleten ist der Backstage-Bereich einfach nur ein Traum. So viel Platz zu haben, dass man sich nicht eingeengt fühlt. Ne? Gerade weil der Tag auch über 2 Tage ging. Aber ich glaube, selbst wenn sie das alles in einen Tag gepackt hätten, dann wäre es Backstage nicht voll geworden, ne? Weil die Athleten hatten ausreichend Platz, sich zu bewegen. Man ist nicht über seine eigenen Füße gestolpert. So. Ja. Und die Luft, also ich hatte nie das Gefühl, es war irgendwie stickig oder so.
Unfassbar angenehm. Vor allem, das Ganze war ja direkt hinter der Bühne. Also der Zuschauer- und der Bühnenbereich war letztendlich nur durch einen Vorhang abgetrennt. Und dahinter hat man sich dann eben aufgehalten als Athlet bzw. als Betreuer. Und das war nochmal ein richtig großer Teil von der Halle und es war super angenehm. Ne? Also egal, wann man dort war, es war immer ja schön ruhig und man hat das Wettkampfgeschehen eigentlich hautnah mitbekommen, durch einen Bildschirm, der nochmal hinten aufgestellt war. Von daher, ja, auch ich aus Coach-Sicht kann da eigentlich wirklich nichts bemängeln. Im letzten Jahr gab es einen Punkt, der mich sehr stark gestört hat und das war die Lautstärke der Musik. Mhm. Also da konnte ich mir keine Klasse wirklich anschauen, weil das so anstrengend war, einfach nur im Zuschauerbereich zu sitzen, weil die Musik so laut war. Ja, das war diesmal deutlich, deutlich besser.
Also viel angenehmer. Es war voll gut, aber ich glaube, die haben es dann letztendlich wahrscheinlich beim letzten Mal selbst nicht mehr wirklich mitbekommen, weil die schon so hörgeschädigt waren von, ich weiß nicht, war es letztes Mal auch über 2 Tage oder haben sie das erste Mal jetzt über 2 Tage gemacht?
Gute Frage.
Ehrlich, ich glaube, beim letzten Mal war es auch nur ein Tag.
Letztes Mal war es nur ein Tag, ja, stimmt. Ja,
aber ich find's gar nicht so schlecht. Ich find's gut.
Über
zwei Tage? Ja, voll. Also ich meine, es ist halt auch super angenehm. Es ist auch super zuschauerfreundlich, ne? Dass der Tag auch nicht so ultra lang geht. Ne? Und wenn man halt noch im Anschluss so eine Pro-Klasse hat, dass man der auch noch Zeit widmen kann, ne, und dass die Zuschauer da noch motiviert sind, dran zu bleiben, ne, und aber die Pro-Show ist halt abgegangen wie Schmidts Katze.
Absolut abgegangen. Ich hatte ja in den Amateurklassen insgesamt 5 Athleten, die ich gestellt habe. Ein Mans-Physik-Athleten, der war am Samstag direkt in der Früh dran, dann hatten wir ein bisschen Pause, bis es dann zum Bodybuilding ging, da mit 3 Athleten und dann Sonntagmorgen am 2. Tag hatte ich dann noch einen Classic-Physik-Athleten. Und so, ja, war alles eigentlich recht schön verteilt und auch, ich denke, für Coaches recht angenehm, wenn man da nicht zu viele Athleten
auf einmal hat,
auf einmal hat, ne, und man auch bei jedem dann beim Pump-Up unterstützen kann, die Athleten dann noch auf der Bühne sieht. Mhm. Das hat sich eigentlich soweit alles ganz gut dann über die Tage verteilt. Lief auch super erfolgreich für uns. In der Men's Physik hat Ayhan sein Bühnendebüt gegeben. Ihn habe ich relativ kurzfristig noch aufgenommen. Hm. Wir haben uns da intensiv ausgetauscht und normalerweise übernehme ich Athleten, die sich schon in der Prep befinden, relativ ungern dann noch. Aber bei ihm hat soweit alles gepasst, zwischenmenschlich hat es gut gepasst. Mhm. Und vom Prep-Fortschritt war das auch so, dass wir da auf jeden Fall schon on track waren und ich konnte ihm jetzt wirklich dann nochmal in den letzten Wochen sehr, sehr gut helfen und vor allen Dingen dann auch beim Peaking dann nochmal zur Seite stehen, ihm auch am Wettkampf gut betreuen und da waren wir sehr zufrieden mit seinem ersten Showing. Ist in den ersten Callout gekommen, war dann, glaube ich, Ergebnisse sind ja jetzt schon draußen, dann am Ende auf Platz 7 bei seinem allerersten Wettkampf, war auf jeden Fall super. Und dann ging es mit Stefan, Julian und Flo ins Bodybuilding. Stefan und Julian zusammen in einer Klasse, Bodybuilding 3 war es, glaube ich. Und ja, hier kam es dann letztendlich zu einem Zweikampf zwischen Hank the Tank, Cedric aus der Schweiz und eben auch Stefan. Mhm. Cedric mit einer unfassbaren Muskelmasse, wirklich extrem massiver Athlet. Yes. Stefan, wie immer mit Linie und Symmetrie.
Aber ich finde auch, gepunktet. Also ich meine, auch selbst wenn er leichter ist, er steht eigentlich so im Punkto Muskelmasse ihm nichts nach. Ne? Also ich sehe jetzt nicht so wirklich den krassen muskulären Unterschied. Ne? Also ich meine, Stefan, der wirkt halt ne, durch seine Knochenstruktur und durch sein breites Schlüsselbein und der schmalen Taille und diese runden Beine. Es ist halt stimmig, ne? Und wenn der eine Front Lat Spread aufzieht, dann sieht er sogar muskulöser aus als Cedric.
Ja, den Punkt verstehe ich. Man sieht schon, an Cedric, der nimmt insgesamt schon mehr Fläche ein in den Posen. Mhm. An dem ist schon mehr dran. Conditioning war hier tatsächlich so ein bisschen auf Stefans Seite. Und er konnte dann letztendlich auch ja diesen Vergleich dann für sich entscheiden und in der Bodybuilding 3 Klasse dann auch den Sieg erringen. Was ich grundsätzlich auch sehr, sehr cool fand, war, dass viele Einzelvergleiche gemacht wurden. Mhm. Also auch jetzt bei Plätzen abseits der Top 5 wurde einfach oftmals dann nochmal nachverglichen. Ich glaube, das Judging-System, mit dem die ANBF gearbeitet hat, das hat so bei Punktgleichheiten automatisch dann immer so ein Callout hervorgerufen. Also ich konnte aus dem Zuschauerbereich so ein bisschen da auf die Bildschirme von den Judges gucken und da sind dann immer so Einzelvergleiche aufgeploppt, wo sich die Judges dann eben immer nochmal entscheiden mussten. Also dann nach ihrer eigentlichen Bewertung dann nochmal entscheiden mussten, okay, wen sehen sie jetzt in diesem Einzelvergleich dann eben nochmal vorne. Und das hat man eigentlich ja bei allen Klassen gesehen, dass da einfach sehr viele Vergleiche noch gemacht wurden, was ich sehr, sehr cool fand. Also es wurde sich auf jeden Fall sehr viel Zeit für die Klassen genommen. Die wurden nicht so durchgeprügelt, sondern es wurde auch wirklich dann immer noch geprüft, okay, wer gehört jetzt auf Platz 7 oder 8?
Ja, es war alles nachvollziehbar. Ne? Also ich meine, ich habe auch so gut wie keine Entscheidung anders gesehen, außer eventuell in der, ich glaube, das war die Bodybuilding 1 Klasse, da war der Athlet von Julian mit drin und da hätte man das vielleicht ein bisschen anders drehen können, aber im Großen und Ganzen schon sehr nachvollziehbar, auf jeden Fall. Und am fairsten fand ich war die Pro-Klasse, die gewertet wurde.
Ja, das Judging dort konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, da kommen wir gleich noch zu. Julian hat es leider nicht ins Finale geschafft, in der Bodybuilding 3 Klasse. Ist letztendlich auf dem sechsten Platz gelandet, war hier sehr, sehr knapp, wurde mit Platz 4, 5 sehr viel verglichen. Am Ende war es dann hier einfach die Muskelmasse, die so ein bisschen gefehlt hat. Conditioning war bei ihm wie immer on point gewesen. Von daher waren wir da mit dem Showing soweit auch zufrieden. Und Flo konnte in seiner Bodybuilding 4 Klasse dann auch das Finale erreichen. Das war eben unser Ziel, eine Finalplatzierung bei der ANBF. Mhm. Das ist schon eine gute Errungenschaft und seine Klasse war wirklich auch sehr, sehr muskulös. Also gerade die ersten 4 Athleten mit richtig, richtig viel Fleisch. Also war schon echt ein hohes Niveau. Und
welche Klasse war er?
Bodybuilding 4.
Ah, okay. Ja, weil diesmal haben die es ja auch so gemacht, dass die Klasseneinteilung nach Körpergröße gemacht haben und nicht nach Körpergewicht.
Richtig. Ne?
Das heißt also, Leute, die gleich groß waren, aber wahrscheinlich sogar um die 10 Kilo weniger gewogen haben, oder dass der Gewichtsunterschied zwischen 10 und noch mehr Kilo lag, waren halt in einer Klasse.
Ja, das hat man bei Flo schon gesehen, ne, dass die Athleten, die sich dann letztendlich vor ihm platziert haben, einfach deutlich mehr Muskelmasse gehalten haben, deutlich schwerer waren. Aber er hat einfach ja auch hier durch eine sehr gute Präsentation und ein super Conditioning eben auch gepunktet, sich da verdient den 5. Platz geholt. Ich weiß nicht, was findest du persönlich besser, wenn die Klassen nach Gewicht oder nach Größe sortiert werden?
Boah, das ist echt schwierig, weil also bisher habe ich auch nur an Wettkämpfen teilgenommen, wo es aufs Körpergewicht angekommen ist, ne? Weil letztendlich sagt man so, ja, Gewichtsklasse, ne? Lightweight, Middleweight, Heavyweight, und ich weiß jetzt gar nicht, wie sie es diesmal gemacht haben, wahrscheinlich, also ob sie es in Größenklassen eingeteilt haben und wie das dann auf den Pokalen letztendlich aussah, ne, weil wenn du, keine Ahnung, Leichtgewicht oder Mittelgewicht hast, dann steht da halt erster Platz, Bodybuilding, Mittelgewicht.
Ja, nee, ich glaube, so war das jetzt gar nicht klassifiziert. Aber es gab nur die Nummerierung, ne? Ich persönlich finde es eigentlich immer nach Größe relativ gut,
ja?
Ja, kannst du es einfach besser vergleichen. Also ich sehe es jetzt aus Jury-Perspektive zumindest. Mhm. Ist halt schwierig, wenn du einen Athleten hast, der 1,65 groß ist und dann halt daneben ein Athlet mit 1,95. Ist manchmal ein bisschen schwierig, ne?
Ja, da ist schon was dran, ja.
Safe. Deswegen, also wenn die Körpergröße gleich ist, dann kannst du halt gerade so Frame-Unterschiede einfach, ja, gut eben bewerten. Na, hingegen, wenn du halt jemanden hast, der halt super klein und kompakt ist und seinen Frame halt sehr, sehr gut ausfüllt und dann daneben einen Athleten hast, der halt sehr, sehr groß ist, seinen Frame auch gut ausfüllt, aber insgesamt natürlich einfach mehr Fläche auf der Bühne einnimmt, ist halt manchmal schwierig. Ja.
Und ist es auch vielleicht in dem Punkto gut, weil man seine Körpergröße nicht beeinflussen kann. Ne? Also man kann sich dann, es bringt sich dann nichts, in eine Gewichtsklasse zu drücken, weil es ja eh nach Körpergröße geht. Vielleicht haben sie es auch deswegen so gemacht, einfach vielleicht um den Athleten vielleicht ein bisschen
Druck rauszunehmen,
vorwegzunehmen, ne?
Dass man da nicht taktiert und irgendwelche Watercuts oder so einbaut, nur um in irgendeine Klasse, wo man vermeintlich bessere Platzierungschancen hat, dann reinzukommen und dafür dann ja den Look eben auch zu verschlechtern oder sich gar selbst dann auch in Gefahr zu bringen, ne, durch irgendwelche
Manipulationen des Wasserhaushalts. Dann würde ich schon sagen, dass es vielleicht sogar besser ist, nach Körpergröße zu gehen.
Ich finde es auch nicht
verkehrt. Dann hast du wenigstens so den auch idealen Vergleich.
Genau.
Weil ich meine, letztendlich will man ja möglichst viel eigentlich so im Verhältnis zu seinem Körpergewicht wiegen, ne? Und das dann, dass man sich sozusagen daran orientiert, ne?
Ja.
Und dass die Judges dann sozusagen Athleten sehen, die alle gleich groß sind, ne? Dann können die von mir aus unterschiedlich schwer sein, aber die sind halt immerhin alle gleich groß, ne? Und das muss man dann ins Verhältnis setzen. Und dann kann man auch wahrscheinlich sogar besser vergleichen, weil das ist ja das, was am Ende dann gemacht wird, ne? Man vergleicht die Athleten miteinander und ich denke, es ist auch viel stimmiger, wenn man dann Athleten miteinander vergleicht, die dieselbe Körpergröße haben.
Ja, ich denke, es ist leichter zu judgen, sehe ich auch so. Ja, dann ging es für uns weiter in den Overall, Amateur-Overall. Mhm. Hast du es gesehen?
Ich habe es auf dem Bildschirm ein bisschen verfolgt. Aber ich war da im Prinzip für Julian da, weil die Overall-Athleten haben sich quasi zeitgleich mit den Pro-Athleten aufgepumpt, ne? Und ich habe es, aber kannst du mal gerne erzählen.
Stefan gegen Ramon, das war so der Vergleich. Also insgesamt hatten wir ja dann 6 Klassensieger dann auf der Bühne. Aber hier ging es dann im Endeffekt nur noch um die beiden. Und Ramon hat das Ding auf jeden Fall verdient gewonnen. Hat einfach nochmal ein deutlich besseres Conditioning, mehr Muskelqualität, vor allen Dingen in der Unterkörpervorderseite mitgebracht. Also die Quads, die kamen einfach nochmal deutlich raus, waren um einiges plastischer und overall einfach eine gute Muskelqualität gepaart, wirklich mit einer richtig, richtig guten Härte gebracht, was dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben hat. Stefan, würde ich sagen, overall vielleicht noch ein bisschen ausgeglichener. Wo es Ramon halt ein bisschen fehlt, ist einfach so der Latt und die V-Form im Torso, die hat Stefan zu 100% eben gebracht. Das waren jetzt so die Argumente eben für Stefan. Ausgeglicheneres Paket, eine schönere Linie versus eben Ramon. Mehr Qualität, mehr Härte, einfach ein bisschen mehr Pop in der Muskulatur. Ja. Ramon natürlich auch schon deutlich erfahrener Athlet, hat schon mehrere Wettkampfseasons hinter sich. Das war jetzt Stefans fünfter Wettkampf insgesamt. Mhm. Und dafür hat er sich wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Am Ende war das Ergebnis einstimmig von den Judges. Ramon holt den Overall bei den Amateuren im Bodybuilding, bei der ANBF und hat sich zusätzlich auch die DFSC Pro Card gesichert.
Verdient.
Krass, dass es nur eine Pro-Card zu vergeben gab bei dem Wettkampf. Ne?
Aber ich finde es ehrlich gesagt gut so. Ich meine, letztendlich haben ja irgendwie alle Overall-Athleten eine Pro-Card bekommen. Also ich meine, die Bikini-Athleten, die dann im Overall, also alle Overall-Athleten im Prinzip, die den Sieg dann für sich entscheiden konnten, haben dann. Ne? Aber ich finde es auch gut so, ehrlich
gesagt. Ich finde es gut, wenn die Pro-Card eben auch wirklich rar bleibt.
Ja,
ne?
Ja.
Also kommen wir gleich in der nächsten Aufnahme noch auf die GmbF zu sprechen. Mhm. Und da gelten ja dann nochmal so andere Regelungen hinsichtlich der Vergabe der Pro-Card. Aber so, ja, eine Pro-Card für den Overall in den jeweiligen Kategorien absolut in Ordnung. Und dadurch durfte Ramon dann auch noch später oder kurz danach dann direkt nochmal bei den Profis auf die Bühne.
Ja.
Ja, wir aber soweit mit unseren Amateurstarts an diesem Samstag sehr zufrieden. Am Sonntag ging es dann nochmal weiter. Dort ist Sebastian dann in der Classic-Physik gestartet, nach seinem Warm-Up-Wettkampf bei der PCA. Als First-Timer konnten wir das Paket nochmal deutlich verbessern, waren sehr zufrieden mit seinem Showing. Auch er ist in den ersten Callout, aber dann letztendlich nicht in die Top 5 gekommen. Aber auch hier auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr guter Auftritt. Und ja, die Pro-Klasse, die hatte es in sich. Auf die war ich auf jeden Fall sehr gehypt. Wir haben im Vorhinein noch eine Wette abgeschlossen.
Mhm.
Die Hauptanwärter für den Titel waren ja Julian und Daniel. Mhm. Du warst überzeugt davon, dass Julian das Ding holt.
Mhm.
Ich habe auf Daniel gesetzt. Und im Endeffekt hast du dir dann ein schönes Abendessen verdient, was dann auf der Rückfahrt zugenommen wurde. Darum haben wir gewettet. Wir haben es schon vorweggenommen. Ja, Julian hat das Ding verdienterweise geholt.
Ja,
also ich habe es auch direkt gesehen. Also da mussten die Athleten, mussten sie sich eigentlich nur einmal in den Viertel der Drehung rotieren. Und da hat man schon gesehen, dass Julian das Ding auf jeden Fall macht. War auf jeden Fall ein krasses Line-Up, auch über Daniel und Julian hinaus. Auf dem dritten Platz.
Ach ja.
Ben Lloyd, ein richtig reifer Engländer. Unfassbare Qualität, Härte und
der
Reife.
Am gefährlichsten. Ich dachte schon so, wenn er den Unterkörper von Julian hätte, wär's eventuell anders ausgegangen. Aber der sah schon ziemlich gut aus und mit dem hat halt, also den hatte vorher niemand auf den Schirm, damit hat niemand gerechnet, ne?
Ich habe mal so ein bisschen mitgejudged die ganze Zeit und ich habe ihn tatsächlich die ganze Zeit mit Daniel verglichen. Ich hatte Ben auch zeitweise auf dem zweiten gehabt, einfach weil er nochmal deutlich mehr Muskelreife mitgebracht hat. Im Oberkörper, in der Frontansicht und vor allen Dingen auch in der Rückansicht im Oberkörper. Also deutlich muskulöserer Rücken nochmal als Daniel. Also war wirklich ein knappes Ding. Daniel an sich einfach der schönere Athlet gewesen. Aber Ben hat hier wirklich mit richtig guter Qualität einfach bestochen und wie gesagt stellenweise auch nochmal mit mehr Muskelmasse tatsächlich. Ich fand es auch cool, er hat die Frontposen immer mit gecrunchten Abs gestanden. Alle sich ja immer, sag ich mal, in den Frontposen sehr, sehr groß machen und eher ein Vakuum ziehen, stand er immer mit geflexten Abs da und er hatte eine richtig gute Mittelpartie und das hat einfach overall für einen sehr, sehr muskulösen Look einfach gesorgt, finde ich.
Sehr viele einfach Ecken, also sehr viele Konturen einfach, die erkennbar waren.
Ja, leider hat er in den Backposen den Glut nicht geflext. Er hat so die BNBF oder DFSC Backpose gemacht, gebeugter Hüfte, ne, wo man den Arsch eher nach hinten rausstreckt, als ihn eben zu kontrahieren. Fand ich jetzt in dem Fall fahrlässig, weil Daniel und vor allen Dingen auch Julian einfach mit einem übelst krassen, gestreiften Glut.
Bei Julian wirklich von unten bis oben zur Hüfte hin mal komplett durchgestreift. Also wenn der sich umgedreht hat, dann dann sind die Kinnladen runtergefallen.
Absolut. Julien mit dem besten Glut auf dem gesamten Wettkampf hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Und ja, Daniel hatte natürlich auch im Vergleich zu Julien seine Posen. Also gerade so die seitlichen Posen sehen bei Daniel einfach durch diese plastische, runde, volle Brust einfach immer sehr, sehr gut aus.
Halt
die Arme auch in der Side Chest, in den seitlichen Symmetrieposen. Aber wo Julien einfach das Rennen gemacht hat, war in der Rückansicht. Also von unten bis oben einfach deutlich muskulöser und runder gewesen. Mhm. Also alleine der Außenschwung vom Quadrizep in der Backpose bei Julien halt so krass, ne? Während Daniels Beine, sag ich mal, relativ gerade nach oben gelaufen sind, hast du in den Backposen bei Julien so gut den Quad und den Außenschwung eben noch gesehen. Dann eben noch der sehr ausladende Lat von Julien, einfach die Qualität im Rücken.
Ja.
Hat für mich da...
Er hat es halt geschafft, in jeder Pose eine X-Frame zu erzeugen. Mhm. Und das ist also letztendlich das, was du eigentlich auch erzeugen willst, ne, auf der Bühne, in jeder Pose, in der Front Double Biceps, in der Front Lat Spread und selbst in den seitlichen Posen, ne, wenn du oben breit bist, unten schmal und oben und unten wird es wieder breit durch den Schenkel und den Beuger, ne, dann gibt's kein Halten, ne? Und auch in den Frontposen fand ich, stand Julien Daniel nichts nach, außer halt an den Armen vielleicht. Das war das einzige Manko.
Ja, und die Ratio zwischen Brust und Schultern, finde ich, ist halt bei den beiden komplett unterschiedlich. Mhm. Daniel hat halt so richtig runde Schultern und dafür eine etwas schmalere, aber dennoch sehr, sehr volle Brust. Diese Optik finde ich persönlich halt schöner als diese großflächige Brust von Julien mit den verhältnismäßig eher kleinen Delts. Deswegen finde ich dann zum Beispiel im Oberkörper so ein Line-Up von Daniel oder vor allem auch eine Most Muscular Pose, Hands Claps, zumindest dann immer noch mal ein bisschen schöner. Aber ja, das ist natürlich nichts, was Julien einfach so ändern kann. Das ist halt einfach seine Genetik, sein Knochenbau. Aber er hat sich im Vergleich zu seinem letzten Showing 2022 so unfassbar weiterentwickelt. Boah, echt heftigen Progress geschoben. Das war mir bewusst. Dennoch wollte ich erstmal vom Gegenteil überzeugt werden, dass Daniel schlagbar ist. Mhm. Den einzigen Athleten, dem ich das zutrauen würde, war bis zu dem Zeitpunkt eben Patrick Teutsch, wo ich gesagt habe, ne, der schlägt einen Daniel, aber sonst muss das erstmal einer machen, bevor ich es glaube, so dass das möglich ist. Und Julien hat es direkt von Anfang an gezeigt, dass es möglich ist. Daniel war natürlich auch nicht bei 100%iger Bestverfassung, er war leicht erkältet.
Man
hat es ein bisschen gesehen, die Quad-Spannung war nicht immer ganz so da, aber ja, hat dennoch ein unfassbar schönes, stimmiges, hartes Paket auf die Bühne gebracht. Sehr, sehr professionelles Showing, auch hier von ihm. Muss aber am Ende sagen, zwischen Ben und Daniel war es knapper als zwischen Daniel und Julien im Endeffekt. Ja.
Wobei sie Julien und Daniel am Ende echt noch schwitzen lassen haben, weil die haben ja beide einen Zweiervergleich geholt, mehrmals sogar. Und Daniel und Ben wurden jetzt gar nicht miteinander verglichen.
Nee, die wurden
nicht verglichen. Da gab es keinen Zweiervergleich. Nee. Ne? Also ich glaube, Top 3 war eigentlich relativ schnell abgefrühstückt.
Ja.
Ne? Und auch alles dahinter. Und dann war es wirklich im Prinzip dann nur noch ein Zweikampf zwischen Daniel und Julien. Und ich glaube, die wollten einfach auch, warum sie das so spezifisch gemacht haben, ich glaube, sie wollten einfach auch das für alle und auch für Zuschauer und für jeden halt nachvollziehbar machen, warum Julien da gewinnt. Ne, weil vorher war halt wirklich all eyes on Daniel.
Ja.
Ne? Alle haben damit gerechnet, Daniel macht das Ding so. Weil ich meine, wenn im Vorhinein halt schon so viel getuschelt wird und jeder gibt so sein
Urteil ab. Ja, Daniel bisher eigentlich immer so ungeschlagen gewesen.
Ja,
ne? So in den Wettkämpfen, die er gemacht hat in den letzten Jahren. Da war jetzt kein Naturalathlet, der ihn wirklich hat schlagen können. Ne?
Ich bin mir nicht mal sicher, ob er jemals den zweiten Platz gemacht hat. Überhaupt.
Ich glaube, nur bei einer NPC-Show.
Ja. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wie seine absolut erste Bodybuilding-Season jemals ausgegangen ist. Ne? Ich glaube, der ist schon 2016 das erste Mal gestartet?
Ich glaube sogar noch früher. Und ich glaube, echt? Ja, ich glaube, da gibt es sogar noch ein Video von der GmbF und ich.
Boah, krass.
Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es damals war. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er wurde schon mal geschlagen. Aber das war wirklich zu einer anderen Zeit. Also, da war ja Natural Bodybuilding noch in den Kinderschuhen. Aber seit man denken kann, seit man ihn auf dem Schirm hat, Daniel Kubik so dominant gewesen. Deswegen, ja, hatte ich im Vorhinein nicht dran geglaubt, aber man wurde eines Besseren belehrt. Du hast deinen Wetteinsatz in 10 Cheeseburger bei McDonald's kurz vor der Rückfahrt investiert. Ja, die gingen auf mich. Hast du dir verdient, Fabi. Wettschulden sind da ja natürlich Ehrenschulden. Und ja, nach der Top 3 ging es aber noch spannend weiter. Also ich fand es auch richtig cool, darüber hinaus noch die Platzierung festzulegen. Ich war dann auch, also ich hatte mich dann am Ende eben auch genau auf diese Top 3 festgelegt. Zwischenzeitlich hatte ich den Ben so ein bisschen vorne, dann aber über die Vergleiche hinweg, wo ich dann Ben und Daniel auch nochmal konkret verglichen habe, wirklich immer so die, so wer gewinnt jetzt wie viele Posen und so, hatte ich dann Daniel am Ende dann doch wieder auf 2. Von daher war ich da mit dem Judging auch absolut konform. Danach ging es dann weiter mit Kaifi West auf der 4. Ein Brite, ein recht junger Athlet.
Ja, ist der jung?
Der ist noch recht jung, ja, 26 oder sowas.
Okay.
Aber absolut ja, solides Paket von ihm. Hatte eine richtig brutale Most Muscular Pose, unfassbar kranke Traps gehabt. Das war so seine Signature Pose, die hat er immer gezogen, wenn es ging. Er auf der 4 und dann auf 5 Ramon.
Genau.
Hat er sich auf jeden Fall verdient. Also am Anfang, glaube ich, war er noch so ein bisschen außerhalb der Top 6, aber hat sich dann über die Vergleiche dann immer mehr dann
ja, das, da ins Finale reingekämpft. Das war dann auch schon so, die sind dann auch, bevor sie ihre Kühen gezeigt haben, sind die ja nochmal Backstage gewesen und ich war dann da vor Ort für Julian und Ramon war schon so, ich glaube, der hat sich schon komplett abgeschrieben gehabt und dann habe ich zu ihm gesagt, Alter, Digga, denk jetzt nicht, du bist raus, weil du bist safe im Finale. Ne? Und damit hat er halt gar nicht gerechnet. Und dann habe ich das auch schon so gesehen, dass er eventuell sogar noch besser platziert wird, um ehrlich zu sein, weil er hatte nun mal eine viel, viel mehr Muskelmasse als Kaifi beispielsweise. Also er heißt Kaifi bei Insta, aber ich glaube, er ist in Wirklichkeit
Chris irgendwie. Chris McGreedy.
Habe ich ihn vorher, Chris, gesehen, um ehrlich zu sein.
Ne? War ein knappes Ding. Ich denke, der fünfte Platz am Ende ging soweit klar. Hat sich hier gegen einen sehr, sehr starken Athleten, gegen den Spanier Kevin Hernandez durchgesetzt, den ich auch sehr, sehr gut fand, der auch ein sehr solides Paket gebracht hat, der am Ende, glaube ich, auf dem sechsten Platz dann gelandet ist. Und den hat Ramon auf jeden Fall verdient geschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand, der hat ein bisschen zu viel Show gemacht. Der hat immer von allen Athleten am längsten gebraucht, um wirklich am Ende in der Pose zu stehen. Der hätte es auch ein bisschen zügiger machen können.
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Kriterium, dass man da
wirklich. Aber der ist leider echt, also ich meine, allein wirkt er schon echt gut, aber im Vergleich zu den Athleten ist er halt untergegangen. Ne? Aber ich denke,
hier auch wieder relativ klein gewesen. Ne?
Aufgrund seiner Körpergröße. Und man muss dazu auch sagen, dass ich glaube, war Julian der Jüngste mit 25 Jahren?
Ist er nur 25?
Ja, ist 25, ja.
Wahnsinn.
Ja, also jetzt, mittlerweile, er hatte gestern Geburtstag, jetzt ist er 26 geworden. Aber er war zum Zeitpunkt 25 und damit auch, oder war er der Jüngste? Wie alt ist Ramon? Ich weiß es. Boah, aber ich will jetzt nicht.
Ich kann mir schon vorstellen, dass er mit 25 fast der Jüngste ist. Ich weiß nicht, wie es dann auf den hinteren Plätzen aussah. Florian Sitzpohl war noch mit dabei, ist ein Österreicher, der ist auch noch relativ jung. Ansonsten waren noch zwei Bodybuilding-Urgesteine auch im Line-Up. Die haben aber die beiden hinteren Plätze belegt, Enzo Rosin und Jonas Notter. Auch eine deutsche Bodybuilding-Legende. Ja. Die hatten beide, glaube ich, ihre letzte richtige Season 2016, 2015.
Ich glaube, bei Jonas ist es gar nicht so lange her.
Ist nochmal gestartet, ne?
Ja, zwischendurch. Das, gar nicht, ich weiß gar nicht, also entweder ist er sogar 2022 oder 2023 gestartet, aber er hatte halt wieder nicht die Härte, die gefordert ist. Nee,
leider
ist,
gar nicht. Also bei Jonas hat man es gesehen, dass er da nicht mehr so mit dem Zahn der Zeit irgendwie gegangen ist.
Voll schade, es war schon so, es war so eine 8-10 Weeks Out Form. Ne? Also es hat halt unten komplett gar nicht gepasst, Blut war noch viel zu weich, Also da hat schon auf jeden Fall noch sehr viel gefehlt.
Ja, und vor ihm war dann der Enzo. Ich glaube, an dem Tag lief auch nicht alles so gut bei ihm. Also die Form war jetzt nicht ganz so imposant, wie vielleicht erwartet. War ja schon ein Athlet, den man jetzt zu dieser Season so ein bisschen auch gehypt hat, der natürlich jetzt auch lange nicht mehr gestartet ist. Ich glaube 2016 oder
sowas. Bei ihm ist es echt extrem lange her.
Sehr lange her gewesen. Klar, nach so einer langen Zeit dann so eine Endhärte zu bringen, ist natürlich auch nicht leicht, wenn man lange nicht mehr dort gewesen ist. Ist aber dann nochmal eine Woche danach jetzt bei der GNBF auch gestartet mit einem deutlich verbesserten Package. Darüber holen wir euch dann in der nächsten Episode nochmal ab. Genau, aber das waren nochmal zwei Deutsche, die dann aber hier eben die Schlusslichter in diesem Lineup mit, glaube ich, insgesamt 11 Athleten.
11 Athleten, ja.
Gebildet haben. Dazwischen dann auch durchweg eigentlich immer noch sehr, sehr gute Athleten mit hoher Qualität. Und auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Pro-Show zum Abschluss des Hauptwettkampftages bei der ANBF.
Ja, das war schon ein Gänsehaut-Moment, auf jeden Fall.
Ich fand's auch. Also ich fand's mega geil, dann da die Pro-Show eben nochmal mitzuverfolgen. Nach dem für uns sowieso schon sehr, sehr erfolgreichen Tag war das dann noch so die Kirsche auf der Sahnetorte. Am nächsten Tag ging es dann, wie gesagt, nochmal weiter, morgens direkt in der Classic-Physik. Und dann haben wir uns da noch ganz entspannt den restlichen Wettkampf gegeben, bevor wir dann unsere Heimreise angetreten sind. Dann über Nacht sind wir dann zurückgefahren aus Linz wieder nach Köln. 23.30 Uhr ging unser Zug in Linz und um 8.30 Uhr waren wir dann in Köln wieder am Gleis. Video dazu gibt es bei Fabi auf dem YouTube-Kanal. Schaut da gerne mal rein. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wildes Wettkampfwochenende. Für mich rückblickend, glaube ich, der beste Wettkampf so vom Gesamtpaket. Also Show, Athleten, Atmosphäre, aber eben auch den Erfolgen für mich und für mein Team. Also für mich, der bisher beste, schönste Wettkampf, auf dem ich bisher war.
Mega. Ich fand es auch ultra familiär und die Atmosphäre war wirklich top. Und auch diesmal hat das Athletenbuffet wirklich von vorne bis hinten gestimmt. Vor allem, man konnte sich so frei bedienen. Ja. Es gab Monster für jeden in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gab Wasser, es gab Cola, also
Pizza, und es wurde auch immer wieder Brötchen
neu aufgetischt. Da waren,
glaube ich, alleine zwei oder drei ANBF-Mitarbeiter, die sich die ganze Zeit nur um das Athletenbuffet gekümmert haben und da immer wieder Käsebrote nachgelegt haben. Die hatten da Butter hinten, haben die beschmiert, haben noch Paprika geschnitten, noch oben drauf getan. Also wirklich. Fabi und ich, wir kamen da gut auf unsere Kosten. Also wir wurden durchgefüttert zwei Tage von der ANBF. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für den geilen Wettkampf.
Wirklich mega geil.
Ein Wettkampf, den man vor allem nächstes Jahr dann auf jeden Fall besuchen sollte. Ich bin mir sicher, sie werden nochmal einen draufpacken, so wie sie es jetzt dieses Jahr im Vergleich zu letztem Jahr eben auch getan haben. Von daher absolute Empfehlung, geht raus. Und auch für unser Team absolute rundes Event, wunderbares Wettkampfwochenende, auch das Drumherum in Linz, in unserem Airbnb, alles top gelaufen, von daher,
Kurz noch eine letzte Frage, was denkst du, wie es jetzt bei den nächsten Wettkämpfen ablaufen wird? Ich meine, jetzt steht erstmal die DFAC vor der Tür, richtig. Was sagst du? Ich meine, letztendlich werden auf den kommenden Wettkämpfen Daniel und Julian sich immer wieder begegnen und was sagst du dazu?
Boah, gute Frage. Also genau, bei der DFSC Worlds, da werden wir Daniel und Julian wieder im Pro-Lineup haben. Und also nach der ANBF sehe ich keine Möglichkeit, wie Daniel Julian diese Season noch schlagen kann. Ja. Also selbst wenn Daniel seine Erkältung überwindet, noch mal ein bisschen fitter auf der Bühne ist, vielleicht noch mal das Paket verbessern kann, sehe ich nicht, wie er einfach diese klaren Defizite im Vergleich zu Julian eben in den Quads im Rücken beseitigt bekommt. Also da müsste Julian schon extrem off sein, sehr, sehr soft kommen, damit Daniel dann einfach durch Härte und Linie dann eben einfach Punkte, beziehungsweise einfach durch seine, dadurch, dass er einfach ein sehr schöner Athlet ist, da müsste Julian schon von der Härte deutlich abbauen. Aber so, wie ich das jetzt mitverfolgt habe, wird Julian das Paket noch ein paar Wochen auf jeden Fall bringen können. Und dementsprechend denke ich, dass Julian weiterhin die Nase vorn haben wird.
Ich denke auch. Ich bin auch sehr gespannt, besonders jetzt auf die DFSC, weil ja auch wieder internationale Athleten am Start sind, ja, ne, die auch jetzt nicht bei der ANBF mit dabei waren.
Aus den USA, aus Australien und so weiter kommen ein paar Athleten zusammen. Das wird Wahnsinn. Also noch ein Wettkampf, der jetzt noch ansteht, ein richtiger Banger. Dann kommt natürlich noch die Evo Classic, auf die wir auch schon sehr gespannt sind. Und genau, hier halten wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. In der nächsten Episode wird dann noch die GNBF und auch der Mr. Olympia, der zeitgleich stattgefunden hat, dann nochmal rekapituliert. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle, die bei YouTube mit dabei waren. Wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.